Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Businesscoach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören.
Diese Folge ist powered by PeopleBoost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. PeopleBoost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. PeopleBoost. Kurz gesagt, PeopleBoost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu. Heute habe ich einen Mann zu Gast, dem ich ein bis zweimal im Jahr an einem ganz bestimmten Ort begegne, nämlich auf dem Turnier meines Heimatvereins, dem Zucht-, Reit- und Fahrverein Kamen. Genau dort ist Alexander Behler, erster Vorsitzender. Er reitet selber bis zur schweren Klasse, ist Trainer, bildet junge Pferde aus und ist regelmäßig auf Turnieren unterwegs. Außerdem führt er einen eigenen Stall und geht ganz normal seinem Beruf parallel außerhalb des Reitsports nach. Was mir an Alex immer wieder auffällt und was ich wirklich beeindruckend finde, ist die Art, wie er die Dinge angeht. Pragmatisch, direkt und irgendwie mit so einer gewissen Leichtigkeit. Und unter anderem darüber sprechen wir heute, was eigentlich hinter dieser Leichtigkeit steckt. Und wir reden darüber, wie er mit Verantwortung, Druck und Erwartungen umgeht, gerade in der Rolle als erster Vorsitzender eines Reitvereins. Und warum man sich überhaupt für so ein Amt entscheidet. Nicht zuletzt sprechen wir auch darüber, welche Rolle dieses Mindset der Leichtigkeit spielt, wenn er im Parcours unterwegs ist, zum Beispiel in einem S-Springen. Lieber Alex, ich freue mich sehr, dass wir uns heute ausnahmsweise mal per Videokonferenz treffen und du zu Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen, Alex.
Vielen Dank für die Einladung. War er jetzt terminlich so am besten für beide.
Absolut. Und terminlich ist schon ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt fast Mitte März, Anfang Mai steht das große Turnier bei euch an. Und du bist wahrscheinlich schon ziemlich im Organisationsmodus, oder?
Ja, gut, es geht ja immer schon relativ zeitig dann los, ne? Dass wir die Ausschreibung besprechen und die Planung machen. Der grobe Plan für unser Turnier steht ja im Regelfall. Wir wissen relativ klar, was wir an Abläufen zu erledigen haben, was wir zu machen haben. Sind dann natürlich erstmal immer so diese ganzen offiziellen Einladungen, die wir machen müssen. Ausschreibungen, Richter einladen, Parcoursdienst oder Parcourschefs einladen, die bei uns aber eigentlich auch immer festgesetzt sind. Und dann geht's natürlich weiter, ne? Rotes Kreuz, Kuchenzelt, alles, was man so braucht, Sponsoren anschreiben. Und es klappt aber ganz gut. Da haben wir auch ein super Team bei uns, die da alle tatkräftig mit unterstützen und anpacken. Und insofern kann man da wirklich sagen, das läuft.
Hört sich gut an. Wenn du jetzt mal so einen klassischen Tag in dieser Zeit von dir beschreiben müsstest, wie sieht so ein Tag aus zwischen normalem Beruf, Turnier, Reiten, all das? Wie sieht so ein Tag bei dir aus, Alex?
Boah, das hängt natürlich mal davon ab, ob Wochenende oder Werktag. Also im Regelfall, Vorstandssitzung haben wir einmal im Monat. Das ist dann meistens der erste Montag im Monat, wenn die ansteht, passt eigentlich noch nicht viel anderes. Ansonsten geht im Regelfall, klar, morgens Pferd füttern, fertig machen, zur Arbeit fahren, Hunde nochmal eben rauslassen und dann eben, klar, ganz normal ins Büro. 8,5 Stunden arbeiten, 9 Stunden arbeiten. Wir haben mittlerweile zum Glück den Vorteil, dass einer von uns beiden immer zu Hause ist. Also entweder meine Frau oder ich, ist einer immer im Homeoffice. Der kann dann vormittags schon mal die Pferde rausstellen eben. Und dann, wenn der andere nach Hause kommt, zusammen Stall machen, Pferde fertig machen. Entweder, wenn das Wetter mitspielt und gut ist, zu Hause reiten im Sommer oder eben nach Karado rüberfahren, da reiten. Meistens haben wir dann 3 bis 4 Pferde dabei. Jeder reitet eben 2 Pferde. Teilweise kriegt dann noch einen dahin gebracht, den ich noch eben reite. Ja, und dann ist irgendwann auch mal so gegen 9:30, ist dann zum Glück mal Feierabend. Und dann geht man hoch, Abendessen. Ja, und dann eigentlich schon relativ zügig ins Bett.
Das ist wirklich ein vollgepackter Tag. Und so wie heute, du bist gerade hier noch im Turnierdress, du warst auf dem Turnier unterwegs, das kommt dann auch noch rein.
Ja, ich bin heute Morgen, also erstmal meine Frau heute Morgen unterwegs zum Dressurreiten. jetzt gerade war ich dann unterwegs und wie es dann halt so ist, wenn man schon Zeitdruck hat, stand ich da, wollte eigentlich nach Hause. Dann kamen noch Bekannte, haben auch noch ein bisschen gequatscht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt hier, los, ich habe 19 Uhr noch einen Termin. Und dann hier jetzt gerade zu Hause eben schnell Pferde abgeladen, so hat alles fertig gemacht. Meine Frau hat dann noch gefüttert und die letzten Sachen weggeräumt. Und dann bin ich schon mal hoch am PC. Und so läuft es dann.
Das läuft echt nur, wenn man mit Leidenschaft dabei ist. Wie ist es denn eigentlich, dass du zum Reiten gekommen bist? Wo fing das an? Wie fing das an? Erzähl doch mal dazu ein bisschen.
Also ich glaube, also tatsächlich das erste oder die ersten Bilder, die es von mir gibt beim Reiten, sind, dass man mich aus dem Kinderwagen aufs Pferd gelegt hat mit so einem Voltigiergurt vorne dran und so einem Lammfell. Hängt halt ein bisschen damit zusammen. Also meine Mutter hat früher geritten. Mein Opa hatte auch Pferde und dann hat halt meine Mutter und ihre ganzen Geschwister haben alle geritten. Ja, und ich wollte eigentlich, seitdem ich klein war, gab es für mich immer Pferde. Also mir hat mal ein Bekannter gesagt, da war ich schon ein bisschen älter, da habe ich mit dem telefoniert. Da hat der gesagt, boah, ist ja schön, dass man mit dem mal über was anderes reden kann, als über Pferde. Und da hat man mich tatsächlich aus dem Kinderwagen schon aufs Pferd gelegt und musste dann aber halt auch relativ lange kämpfen, bis ich ein eigenes bekommen habe. Also das erste eigene gab es dann tatsächlich erst mit 13. Vorher aber immer, ich wollte immer reiten, ich wollte immer aufs Pferd, ich wollte immer in den Stall und gab für mich eigentlich dann nie was anderes. Da habe ich mal zwischendurch ein bisschen Fußball gespielt. Manchmal denke ich heutzutage zurück, da hätte ich mal bleiben sollen, die Hallen sind immer beheizt und trocken. Aber es war dann eigentlich klar, als ich gesagt habe, ich will Turniere reiten, hat meine Mutter gesagt, okay, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du reitest Turnier oder du spielst am Wochenende Basketball. Weil entweder bist du in der Mannschaft oder du warst. Dann nahm das halt alles so seinen Lauf.
Ja, das hört sich gut an. Und dann bist du ja irgendwann auch richtig in den Springsport eingestiegen. Wie ging es dann da weiter, dass klar war, okay, es soll Richtung Springen und dann auch bis zur schweren Klasse? Ich meine, das ist ja nicht mal eben so.
Ja, also mir war das eigentlich schon immer klar. Ich habe früher immer gesagt, ich möchte mal Springreiter werden. Das war immer so eigentlich so mein Traum. Ich möchte mal Springreiter werden, als das mit dem Reiten anfing. Und das erste eigene Pferd damals war Verena, die war damals 4,5. Die war so ein bisschen zu klein geblieben, 1,59 Meter, 1,60 Meter groß. Als ich die gekriegt habe, konnte sie gerade Schritt, Trab, Galopp, ganze Bahn und Zirkel. Zirkel hatte auch mehr so die Form eines Ostereis. Und mit der habe ich mich dann halt erstmal auch so ein bisschen zusammenraufen müssen. Also ich glaube, die ersten 14 Tage bin ich jeden zweiten Tag in den Dreck geflogen, weil die sich halt vor allem erschrocken hat. Hinterher im Parcours war es absolute Kämpferin. Die hat sich ein Bein ausgerissen, das sein musste für mich. Ich konnte mit der Wendungen reiten, wo alle gesagt haben, du bist bekloppt. Ich konnte mit der komplett schräg über den Sprung reiten. Ich wusste ganz genau, wie dieses Pferd zu handeln ist und was mit der zu machen ist. Für mich war es halt eigentlich immer klar, dass ich springreiten wollte. Und es fing eigentlich bei mir tatsächlich dann auch schon relativ früh an, dass ich für andere Leute nebenbei immer so ein bisschen die Pferde mitgeritten habe. Erst mit so einem damals etwas zu dick geratenen Pony. Weil war auch mehr so ein Doppelpony, ne? 1,54 Meter groß. Keinerlei Abstammung dahinter, nichts. Also wirklich so ein Pony, wie man es kennt. Und die hat hinterher einen super Job gemacht. Dann habe ich von einem Bekannten, als ich dann damals zum Vierkampf gegangen bin, ein Pferd für die Dressur bekommen. Unsere Stute war jetzt dressurmäßig nicht so das Prachtexemplar. Da hatte ich nicht ganz so viel Spaß dran, haben wir uns sehr gut angepasst. War immer mehr so notwendiges Übel. Und dann habe ich mit dem Pferd halt auch angefangen, so die ersten L-Sprint zu reiten, mit unserer Stute parallel eben auch. Und dann kam es halt eigentlich so, dass damals Bekannte von mir, dessen Hof ich oder Stall ich jetzt halt auch übernommen habe, die suchten damals einen Reiter für ihr Pferd und mein Dressurtrainer hat dann gesagt, den könnt ihr mal fragen, der kann das mal machen. Ja, und dann habe ich den ersten von denen halt auch so mit übernommen. Der war damals 7-jährig, sprang aber nicht mehr so wirklich. Und dann habe ich auch den zweiten irgendwann nach einem halben Jahr mit übernommen, weil war auch so ein bisschen was im Argen. Ja, und da kam es halt immer, dass ich immer wieder für andere Leute Pferde mitgeritten habe. Meistens so, dass die Leute ankamen und gesagt haben, Alex, wir haben da ein Problem. Kannst du dir mal reiten? Kannst du dir mal angucken? Ja, und da hat sich das halt so entwickelt, ne? Dass halt immer eigentlich erstmal überwiegend schwierige Pferde kamen, mit denen man sich echt erst mühselig zusammenraufen musste. Und hinterher funktionierten die dann halt einwandfrei im Parcours, ne? Du wusstest, was kann das Pferd, was musst du machen, damit es mitarbeitet, dass es halt im Zweifelsfall auch mal für dich kämpft, wenn es mal ein bisschen halt groß wird. Ja, und dann hat sich das halt dann so entwickelt. Und dann kam halt irgendwann immer mehr Pferde, dann natürlich auch bessere Pferde zum Glück hinten raus. Und mit den anderen wurde es halt auch klar, da habe auch viel dazugelernt. Und dementsprechend hat sich das halt dann so entwickelt. Dann halt auch Unterricht geben, nebenbei am Reitverein, im Übungsleiter. Dann habe ich da irgendwann fest die Springstunden übernommen. Und das mache ich jetzt auch schon seit
ich glaube, fast 20 Jahren war ja der Springunterricht. Ja, nicht ganz, 18, 17, 18 Jahre. Also schon lange Zeit.
Das heißt, du hast dir so richtig bilderbuchhaft nach und nach deine Springreiter-Vision aufgebaut. Und am Ende, du hast es gerade schon angedeutet, habt ihr ja dann auch irgendwann noch den Stall übernommen. Vielleicht ganz kurz, wie kam es da noch zu, auch neben all dem noch?
Das kam halt eigentlich dazu, also das ältere Ehepaar, für die ich dann halt die Pferde geritten habe, jahrelang meine eigentlich so Erfolgspferde waren, die dann, wo ich halt auch wusste, die werden nie verkauft. Die haben halt keine Kinder. Irgendwann kamen die halt in ein Alter, dass die gesagt haben, hier zu Hause alleine wird das für uns schwierig. Und kam halt das Gespräch auf, dass ich halt hier mit einziehe und das mit den Pferden halt alles so weit manage und hier so ein bisschen alles im Schuss halte. Dann kam halt die Situation, dass ich vor einiger Zeit den Hof gekauft und übernommen habe. Und seitdem ist es halt jetzt dann meins. Und meine Frau und ich wohnen hier. Die ältere Dame wohnt auch noch unten und genießt ihr Leben. Und so hat sich das halt eigentlich über die Jahre dann halt entwickelt, ne? Dass es halt ein freundschaftliches Verhältnis wurde und dann halt irgendwie es hier ja auch weitergehen musste oder sollte.
Das klingt richtig toll. Vom Traum eines kleinen Jungen hin zu so einer Situation. Richtig cool, Alex.
Ja. Ich habe eigentlich quasi meinen Traum wahrgemacht.
Also, du hast deinen Traum wahrgemacht, absolut, ja.
Irgendwann halt dann auch mal selber ein Pferdchen gezüchtet und ja, so das, was ich halt immer machen wollte, habe ich dann halt einfach irgendwann selbst in die Hand genommen und verwirklicht.
Das klingt wirklich schön. Und ich hatte es ja im Intro gesagt und ich bin gespannt, wie das zusammenspielt, dieses Thema Leichtigkeit, wie ich dich erlebe. Also wenn ich zum Turnier gefahren komme, ich weiß schon, du schwirrst da irgendwo rum, sitzt entweder auf dem Trecker oder irgendwo, dann kommst du, hey, wie geht's, alles klar? So ganz easy peasy. Und mal Hand aufs Herz, erlebst du dich selber auch so oder ist das nur meine persönliche Wahrnehmung von dir?
Ja, es ist unterschiedlich. Es ist ein Eindruck, den sehr, sehr viele von mir haben, den ich auch nach außen immer so ein bisschen vermittle. Es ist schon so, dass ich auch über viele Sachen nachdenke. Ja, also, dass ich dann wirklich mal so in einer ruhigen Minute zu Hause sitze und mir so überlege oder auch wenn wir auf dem Rückweg vom Turnier sind, bin ich schon jemand, der auch meine Ritte sehr, sehr, sehr kritisch analysiert und überlegt, wie, wo, was los ist und viele Sachen auch überdenkt. Ich habe mir aber irgendwann im Laufe meines Lebens angewöhnt, dass ich Sachen überdenke für mich selber, das mit den entscheidenden Personen bespreche und den Rest geht das erstmal nichts an. Ob es funktioniert hinterher oder nicht, sehe ich dann. Aber es ist prinzipiell, habe ich mir irgendwann mal so überlegt, boah, es nützt eigentlich nichts, ne? Wenn du schlecht gelaunt bist oder dir ständig über irgendwelche Sachen, die du nicht selber verschuldest, dich aufregst, es bringt dir nichts, deine Nerven für andere Menschen kaputt zu machen. Es dankt dir keiner, die meisten verstehen es eh nicht, aber es bringt halt nichts. Was soll ich mich darüber aufregen, wenn andere Menschen ihren Kopf nicht anmachen? Also das ist ja jetzt dann nicht meine Problematik, sondern deren Problematik. Und dementsprechend kam halt dann irgendwann so diese Leichtigkeit, dass ich gesagt habe, ja, also ich sage dann immer ganz gerne, habe ich keine Aktien drin, ist nicht mein Problem. Es ist einfach was, wo ich ganz klar sagen muss, ich mache mir meine Nerven nicht für andere Menschen kaputt. Also das habe ich früher mal gemacht, das mache ich nicht mehr. Da muss es mich schon wirklich sehr berühren, dass ich sage, boah, das ist jetzt aber was, was mich auf die Palme bringt. Da muss man schon ganz schön, ja, ich sag mal, dran rütteln. Arbeitskollege hat mal gesagt, Alex hat sehr, sehr starke Nerven, aber wenn die reißen, dann geht laufen. Der hat es damals richtig formuliert.
Und du sagtest, du musstest dir das erarbeiten oder anders. Es kam so über die Jahre, gab es so einen speziellen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du für dich entschieden hast, ich mache mir eben nicht mehr die Nerven für andere Leute wuschig, sondern bleib bei mir und ja, leg diese Leichtigkeit an den Tag. Und was ja nicht heißt übrigens, dass man nicht kritisch, analytisch seine Ritte durchgeht etc. etc. Aber diese Grundleichtigkeit, war das dann ein bestimmter Moment, seit wann das so ist?
Boah, nee, das war eigentlich mehr so ein Prozess. Also das war tatsächlich eher so ein Prozess, wo man dazu sagen muss, ich habe ja damals, habe ja in meinem Leben mittlerweile relativ viel erlebt und irgendwann kam halt so der Prozess, dass du dein Leben natürlich immer selbstbestimmter geführt hast, dass du gewisse Unabhängigkeiten erreicht hast, in vielerlei Hinsicht, ne? Ob es Arbeitssituationen, familiäre Situationen, finanzielle Situationen und irgendwann hast du dir halt einfach so gedacht, boah, wisst ihr was, das ist mein Leben. Hinten raus mache ich sowieso, was ich will. Ja, was willst du dich dann über andere aufregen? Es bringt ja nichts. Wenn ich mich jetzt den ganzen Tag ärgere, dann habe ich schlechte Laune und mein Tag ist kaputt. Das sind ja einfach so Punkte. Dafür, weiß ich nicht, dafür ist es auch einfach alles. Der Sport einerseits zu schön, ist ja auch irgendwo manchmal ein harter Sport, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist. Jetzt heute auch, bereits mit einem jungen oder mit einem relativ jungen Pferd in der Halle, 8, 9 Sprünge. Einsprung triffst du. Weil das Pferd ist manchmal so ein bisschen, die konzentriert sich aktuell nicht so ganz gerne. Die lässt sich dann gerne ein bisschen ablenken. Sondern ärgerst du dich über den einen Fehler, dass du aber 8 Sprünge eigentlich gut gemacht hast, das rückt dann halt wieder so in die Vergessenheit. Das ist einfach, weiß ich nicht. Ich bin einfach so mittlerweile, dass ich sage, du, weißt du was, das Leben kommt sowieso, wie es kommt. Ändern kann ich sowieso nicht großartig. Wenn irgendwas passiert, dann passiert's. Und dann musst du aber gucken, dass du das Beste draus machst. So sehe ich das mittlerweile, ne? Klar kannst du es ein bisschen ein Stück weit beeinflussen. Muss jetzt nicht lachend in eine Kreissäge rennen. Aber gewisse Dinge, die passieren halt. Da kannst du nichts dran ändern.
Kann ich total nachvollziehen. Und ich finde auch, das ist ja für einen selber was Positives. Und in deiner Rolle so als Trainer, als erster Vorsitzender, ist ja das auch eine Vorbildfunktion. Wenn du mit dieser Leichtigkeit nach außen an den Tag gehst und für dich einstehst, da reißt du ja auch deine Schüler und auch deine Kollegen und so weiter mit. Kann ich auch selber nur sagen, dass es unheimlich Spaß macht, an dich zu erleben und dass du da auch ein gutes Gefühl ausstrahlst. Ich weiß, das eine oder andere Mal hatte ich dich ja auch gebeten, ob du mit mir abspringen kannst. Und dann haben wir ja auch noch besprochen, Mensch, reit doch so und so den Parcours. Und das war auch diese Leichtigkeit dann kombiniert mit so einer Sicherheit, die du dadurch ausgestrahlt hast. Und ich kann nur sagen, das fand ich ziemlich cool. Und das hat auch sehr gut geklappt da bei euch auf dem Turnier.
Danke, danke. Es ist natürlich klar, viele legen einem das dann auch gerne negativ aus. Die sagen dann immer, das sieht ja alles immer so einfach. Ja, ja. Aber bevor ich was sage, denke ich auch nach. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Und das vergessen halt viele.
Ja, auch das kann ich nachvollziehen, dass man eine Leichtigkeit verwechseln könnte mit ist mir egal oder der macht alles lustig. Ganz im Gegenteil, ich sehe das wie du, aber natürlich, das ist so dieses Spannungsfeld, was man dann erlebt, wenn man mit so einer Einstellung durchs Leben geht. Alex, genau. Wie ist das auf dem Turnier, wenn du selber in so einen Parcours reinreitest, vielleicht auch in ein höheres Springen reinreitest? Wie hilft dir da deine Einstellung oder was geht dir vielleicht auch durch den Kopf, wenn du in so ein S-Springen reinreitest oder in ein höheres Springen?
Ist natürlich immer unterschiedlich. Hängt natürlich auch immer sehr viel ab, auf welchem Pferd du gerade sitzt. Das kommt auch dazu. Prinzipiell bin ich schon, also so beim Lösen, beim Dressurreiten, ist das alles noch so locker lässig. Wenn ich anfange zu springen, bin ich schon sehr konzentriert darauf, wie springt mein Pferd, was muss ich besser machen, was muss ich anders machen, was muss ich in dem Moment vielleicht machen, damit mein Pferd sich noch wohler fühlt, wo hakt es vielleicht gerade noch. Ansonsten, wenn ich in so einen Parcours reinreite, weiß ich natürlich auch ganz genau, wo sind die Stärken meines Pferdes, wo sind die Schwächen meines Pferdes. Das kriege ich ja vorher schon im Training rein. Letzten Endes auf dem Turnier rufen wir es ja nur noch ab. Und dann bist du natürlich schon, auch wenn du einen Parcours abgehst, weißt du natürlich schon, okay, die Distanz steht jetzt auf 26 Meter, mein Pferd hat einen großen Galoppsprung, ich kann ruhig sitzen bleiben, ich komme hinten an, mein Pferd hat einen kleinen Galoppsprung, ich muss vielleicht ein bisschen Fluss über den ersten mitbringen, mit dem Bein weiter galoppieren. Das sind halt eigentlich so die Sachen, die man dann im Kopf hat. Man ist dann schon bei seinem Pferd. Ich hatte zum Beispiel früher einen, den musste ich immer reinreiten und erstmal eine Runde rechte Hand außen rum galoppieren. Das war prinzipiell, egal was war, mit dem bin ich immer rein, bin eine Runde rechte Hand außen rum galoppiert. Dann war die Welt in Ordnung. Dann konnten wir losreiten. Und das ist schon, da bist du natürlich in dem Moment auf das, was dein Pferd kann, fokussiert. Du weißt, wo du dein Pferd in welcher Form unterstützen musst. Da bist du natürlich gedanklich voll dabei. Klar kannst du nochmal reinreiten und wenn der eine oder andere am Rand steht, grüßt du den nochmal eben schnell. Aber letztendlich bist du halt schon fokussiert auf dein Pferd.
Ja, fokussiert auf dein Pferd und was ich raushöre, dass du auch sehr auf deinen Plan fokussierst, wie du dann reiten willst und genau das auch im Kopf hast.
Ja, klar gibt es immer mal eine Planänderung, aber prinzipiell hast du schon einen Plan. Du weißt ja letzten Endes auch, je nach Pferd, ob du jetzt vorne rumreiten kannst, ob du eine Chance hast auf eine Platzierung oder ob du genau weißt, okay, wir reiten jetzt heute mal, versuchen eine saubere Nullrunde zu reiten und wenn die Null steht, dann ist die Welt in Ordnung. Und da muss man auch einfach mal ganz klar sagen, das hängt halt immer davon ab, was hast du für ein Pferd, was ist dein Plan fürs Wochenende, was ist dein Plan für die nächsten Wochen. Gibt es zum Beispiel so eine lustige Geschichte, da habe ich mit einem Pferd ein Turnier geritten, hatte überhaupt keine Ahnung, wie die Ergebnisse so liefen bis jetzt und mit dem war ich zu dem Zeitpunkt aber sehr, sehr sicher unterwegs und habe dann, als ich losgaloppiert bin, zu meiner Frau gerufen, vorne rum oder hinten rum. Die ruft mir aus der Ecke zu, vorne rum. Ja, und dann habe ich den relativ lässig, normalen, ruhigen Galopp, der hat einen großen Galoppsprung, konnte das machen, habe ich den halt alle Wendungen so ratteneng, frech geritten, schräg in die Kombination, weil die wusste ich, das klappt, brauchst du keine Sorgen machen, der war gut drauf, der hatte Bock. Ja, und dann haben wir das Springen, hat er dann halt auch gewonnen, war alles gut. Und dann stehe ich in der Platzierung, flack so mit den anderen rum und einer sagt zu mir, freitags reite ich noch nicht schnell. Aber ich sage, du, keine Sorge, ich auch nicht. Ich kann den nur auf dem Bierdeckel umdrehen. abends kriege ich von dem eine Nachricht, ey, ich habe mir dein Video angeguckt, du bist ja wirklich schnell geritten. Und das ist halt, wenn du so ein Pferd hast und weißt, du kannst von dem sowas abverlangen oder auch im Stechen, du kannst dir mal richtig schnell reiten und trotzdem noch eng drehen, dann reizt du natürlich ganz anders, als wenn du einen hast, wo du sagst, okay, der ist vielleicht ein bisschen kribbelig oder muss noch was lernen oder ist noch jung oder soll morgen noch ein Loch höher gehen, dann reizt du natürlich eine deutlich entspanntere Runde, ne?
Das ist wirklich eine coole Geschichte und ich finde auch immer, viele verwechseln das, ne? Wenn man eine gute, schnelle Zeit hat, heißt das ja nicht zwingend, dass man schnell geritten ist, sondern dass man einfach effizient, wie du gesagt hast, auf dem Bierdeckel gewendet hat.
Ja, aber ist natürlich auch mittlerweile Seltenheit. Also muss man auch dazu sagen, gerade wenn man sich das mal so in den unteren Klassen anguckt, da finde ich es manchmal ein bisschen grenzwertig. Das sage ich auch meinen Reitschülern immer, das braucht ihr so nicht machen. Mir ist es lieber, ihr reitet eine saubere, ordentliche Runde und ein, zwei enge Wege, als dass ihr euch auf den Lenker legt und euch irgendwann den Hals bricht. Weil da hast du natürlich mittlerweile schon viele, die, boah, die halten schon kräftig hin, ne? Also da kriege ich teilweise selbst, kriege ich Angst. Also da sage ich selber, so schnell kann ich nie mehr reiten. So lebensmüde kann ich gar nicht sein. Und es ist dann natürlich schon, hinterher in den großen Springen hat man das ja ganz normal, dass da einfach deutlich engere Wege geritten werden oftmals und viel, viel mehr darüber entschieden wird, anstatt einfach nur da lang irgendwie durchzuplästern. Und das ist schon klar. Er hat in dem Moment gedacht, boah, der war so schnell, der muss schnell geritten sein. Ja gut, aber ich bin halt als einziger vorne rum in die Kombination und danach nochmal eine Wendung vorne rum geritten, die kein anderer so wirklich durchgezogen hat. Und die war auch ein bisschen waghalsig, muss ich gestehen, aber mit dem ging das. Und das ist dann halt einfach auch eine ganz andere Nummer. Und der hatte halt einen Riesengalopp, da konntest du einfach mitspielen.
Ja, ziemlich coole Geschichte. Gibt es einen Moment, wenn du zurückblickst, wo du so richtig stolz drauf bist oder auch einen tollen Erfolg hattest und wo du vielleicht auch sagen würdest, ja, da hat mir vielleicht auch meine Einstellung, vielleicht die Leichtigkeit beigeholfen. Also welcher Moment lässt so dein Herz richtig strahlen, wenn du an deine Turnierreiterei denkst?
Boah, ja, gibt's mehrere. Also klar, du hast halt immer viele unterschiedliche. Klar kannst du jetzt sagen, ja, damals, als ich mein erstes M gewonnen habe, war ich stolz wie Oskar. Dann bin ich mal hier Kreismeister geworden, ein paar Mal. Das war auch cool. Oder Stadtmeister in Kam. Erste S-Platzierung war super. Also da war ich schon richtig happy. Dann hinterher noch mit dem anderen, mit dem Achtjährigen gut S platziert. Das war auch sehr, sehr schön. Aber es sind halt manchmal auch einfach so, ja, so Kleinigkeiten, ne? Also jetzt letztes Jahr war ich zum Beispiel mit unserer jetzt mittlerweile 6-Jährigen, war ich in Goch bei den Young Horses bei Holger Hetzer. Und hatte die auch zum Bundeschampionat qualifiziert und war da auch. Kriegte sie leider beide Runden so doofe Hinterbeinfehler. War so doch ein bisschen eingeschüchtert. Aber das ist natürlich, oh, das macht Spaß. Und wenn du so ein Pferd dann wirklich, die haben wir, hat meine Frau damals als Jährling gekauft. Und ich habe jetzt das Vergnügen, darf sie reiten. Und das macht dann schon Spaß. Oder zum Beispiel auch, was ich, also da muss ich wirklich gestehen, hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen. Als meine Frau, die hatte ja im Tausch dagegen mein Pferd, das ich selber gezüchtet habe. Und als die dann mit dem so die erste Springpferde gewonnen hat und dann hinterher war sie bei den Amateur-Springpferdeprüfungen in Münster-Handorf und ist dann mit dem da, vor morgens war irgendwie 90 oder 95 Zentimeter Springpferde und dann hatte sie sich halt qualifiziert abends für das Finale und dann musste er dann halt das erste Mal Meter gehen. Ich glaube, zu Hause ist der vorher noch nie so hoch gesprungen. Aber da war dann halt als einziges Vierjähriger da im Finale und war dann auch Vierter, also da war ich ein bisschen stolz auf den Kleinen.
Ja, wie schön. Ich meine, das ist ja auch immer toll, ne? Wenn man so ein Pferd selber zieht und dann sieht, da wird was draus, da steckt Potenzial hinter, toll.
Ja, das war schon, wenn man so überlegt, mein Bau mit dem Pferd auch wieder so eine lustige Geschichte. Ich dachte, der kommt erst 3 Wochen später. Haben wir auch alle so gesagt, Tierärzte alle. Ja, und ich komme aus dem Stall und denke mir so, da liegt ein Fohlen in der Box. Dann lag der da eingerollt im Stroh. Da habe ich erstmal geguckt, ob er lebt, dann hat er das Auge aufgemacht, als ich auf ihn zukam und alle anderen Pferde standen total entspannt im Stall. Und dann habe ich nur mein Handy aus der Tasche geholt, habe meine Frau angerufen, habe gesagt, ey, komm mal schnell runter, das Fohlen ist da. Und die sagt, wie? Ich so, ja, das Fohlen ist da. Und der war wirklich voll entwickelt alles, also der musste schon eine Besamung eher aufgenommen haben, als alle dachten. Ja, und dann haben wir dem halt erstmal, weil es auch noch relativ kalt war, haben wir dem so eine Decke vom Hund drauf gemacht. Ersten Tag, da passte der tatsächlich rein in die Decke von unserem Labrador und den konntest du halt auch noch quasi auf den Arm nehmen, weil der halt so klein war und jetzt wieder sich so entwickelt hat, das ist schön geworden. Macht Spaß.
Das klingt ja wirklich herzallerliebst und auch irgendwie nach einem Pferd, was schon weiß, was es will und auch zeigen will, was es kann.
Ja, und auch immer eine sehr, sehr gute Arbeitseinstellung vertritt. Also da muss man, ist wirklich einer, der von klein auf immer die Sprünge gesucht hat im Parcours, ne? Der nie irgendwie gesagt hat, was ist das jetzt? Konnte ich hinstellen, was ich wollte? Der sprang immer drüber. Hat der immer alles gut gemacht? Konnten wir nie klagen und toi, 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 dass es so weitergeht.
Ja, ich drücke die Daumen. Wie alt ist er jetzt und was ist vielleicht auch das Ziel für dieses Pferd in dieser Turniersaison und auch für dich persönlich?
Jetzt ist er 5. Das Ziel für dieses Pferd wäre jetzt eigentlich, dass er so 1,10 m, 1,15 m springen geht. Wenn das dann gut funktioniert, also damit fängt er jetzt in der Grundsaison an. Wenn das dann gut funktioniert, soll er halt auch mal 1,20 m gehen. Mal gucken, wie er sich da so entwickelt. Wir haben da keinen zeitlichen Stress. Verkaufen darf ich ihn eh nicht. Dann habe ich jetzt zu Hause, glaube ich, 100 in Not. Insofern bleibt der sowieso bei uns. Gucken, wie er sich entwickelt. Aktuell sehe ich bei 1,10 m, 1,15 m überhaupt keine Probleme. Wenn es nach draußen geht, sieht man dann, ne? Also aktuell ist das eine ganz entspannte Nummer mit dem.
Und du persönlich, was ist dein Plan für diese Saison?
Boah, das ist im Moment ein bisschen, ja. Also ich habe ja aktuell eigentlich so als bestes Pferd meine 6-Jährige. Also die 6-Jährige, die eigentlich meiner Frau gehört. Die soll sich jetzt natürlich so ein bisschen im MM etablieren. Ob wir die nochmal zum Bundeschampionat qualifizieren, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, wie sie sich anstellt. Das ist halt, ja, relativ entspannt, ne? Ansonsten habe ich hier aktuell noch ein, zwei Pferde vom befreundeten Züchter, die verkauft werden müssen. Da muss eine mal jetzt demnächst zeitnah weg. Der andere darf noch ein bisschen länger bleiben. Eine Stute geht wieder zum Besamen, meine alte Stute. Und da wird dann hoffentlich nächstes Jahr wieder ein schönes kleines Fohlen rauskommen. Und ansonsten schauen wir der Saison mal relativ gelassen entgegen, ne?
Ja, ist ja auch noch früh im Jahr und das hört sich gut an, was du da mit deinen Pferden vorhast, mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Wenn du so auf dein Parcoursreiten schaust und du hast ja deinen Plan, du fokussierst auf die Dinge, wenn du in den Parcours reinreitest, gab es mal Situationen, wo du dich komplett verhauen hast, wo du deinen Fokus verloren hast, wo mal was so richtig schief gegangen ist? Kann ja sein, ja, dass das mal passiert ist.
Ja, ja. Also ich habe es tatsächlich, also ich habe es in jungen Jahren schon mal geschafft, in einem Parcours komplette Sprünge auszulassen. In einem Stilspring sogar so gut, dass die Richter das nicht bemerkt haben. Ich habe das mit so einer Überzeugung runtergeritten, dass die Richter nicht gemerkt haben, dass ich einfach mal die Kombination und noch einen Sprung ausgelassen habe.
Und hat 8,5 gewonnen wahrscheinlich.
Ja, die wollten mir tatsächlich eine 8-0 geben. Es war aber die Situation, dass mein Trainer damals auch Parcoursbauer war. Und wir dann beide direkt zum Richterturm gegangen sind, gemeinschaftlich, ich noch mit Pferd, während ich im Parcours war und gesagt habe, Jungs, ist nett, aber ich habe 2 Sprünge ausgelassen.
Das ist ja der Knaller.
Mir ist das tatsächlich auch schon mal passiert in Springpferdeprüfung, dass ich mal ganz sauber am letzten vorbeigaloppiert bin. Ich habe mein Pferd dabei noch gelobt und war richtig stolz. Und dummerweise ist mir das auch mal mit dem damals 8-jährigen MS passiert, in 2-Phasen-S. Ich war bis dato richtig gut, ich wäre, glaube ich, Dritter geworden. Hab dann aber am vorletzten Sprung der 2. Phase stand dahinter die Start- und Ziellinie für die 2. Phase. Und ich komme da drüber geflogen, denke mir, jo, Ziellinie, bist durch. Lob mein Pferd, pariert durch und alle brüllen 13, 13, 13. Ja, und dann bin ich halt nochmal angaloppiert, bin da auf Federfrei drüber gesprungen, aber hatte dann natürlich irgendwie eine Volte mit drin und dementsprechend war ich dann aus der Platzierung raus. Das hat mich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr geärgert. Also da gibt's, klar, passiert einem immer mal, ne? Dann ist in dem Moment vielleicht auch, wenn es dann so läuft, erleichtert, kommst da rüber, siehst im Augenwinkel die Ziellinie und ich habe den letzten Sprung wirklich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, gar nicht mehr. Kann halt auch mal passieren.
Absolut, das kann auch mal passieren und dann zum einen mit einer gewissen Leichtigkeit ranzugehen, aber auch in diese harte Analyse zu gehen, woran lag's, was kann ich beim nächsten Mal besser machen und so weiter. Ja, aber die Dinge passieren, die passieren auch den Profis.
Ja, hoffe ich, aber das klar ärgert einen das dann auch. Ja gut, aber letztens geht immer weiter, ne?
So ist es.
Nächstes Mal besser machen.
Ja, genau. Du bist ja auch Trainer und viele Reiter wünschen sich ja genau, dass sie so im Parcours auf Abruf den Fokus herstellen können, dass sie mit Leichtigkeit und trotzdem der nötigen Anspannung reinreiten und so weiter und so fort. Was denkst du so aus Trainersicht? Warum machen sich eigentlich so viele Reiter diesen Druck, vielleicht auch gerade auf dem Turnier, wenn sie da in so einen Springparcours reinreiten, unterschiedlichste Sachen, oh, bloß keinen Fehler machen, hoffentlich merke ich mir den Parcours, was denken die Leute und so weiter. Wie siehst du das als Trainer? Woran liegt das, dass Reiter sich oft so, ich sag mal, verrückt machen?
Also ich sag halt mal so, das ist ja eine relativ einfache Nummer. Also wenn du gewinnst, bist der Geilste und wenn du verlierst, bist der größte Depp. So, alle, die am Rand stehen, können immer besser reiten als der Idiot, der auf dem Pferd sitzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das speziell im Reitsport ist, aber was ja mittlerweile bei sehr, sehr vielen ist, ist ja halt immer dieser Neidfaktor. Da hast du ja mittlerweile viele, wo du sagst, boah, da gönnt der eine dem anderen nichts. Und das ist natürlich was, wo man halt immer sagen muss, weiß ich nicht, ob das immer so sein muss. Ich freue mich auch, also ich freue mich massiv für meine Reitschüler oder auch für andere, wenn die platziert sind. Ich gönne denen das, wenn die besser sind. Das ist halt so, mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere, ne? Also das ist gerade bei uns hier im Kreis, war jetzt auch vorhin noch, da habe ich gegen einen, wir sind zusammen das Springen geritten, wir waren immer direkt nacheinander dran. Wir sind früher gegeneinander eh Springen geritten und Springreiterwettbewerb. Da hatte der noch sein wildes Pony und ich meine damals erste Stute. Und wir reiten heute immer noch gegeneinander. Ja, meine Güte, mal gewinnt der eine, mal der andere, mal ist der eine besser, mal der andere. Das steht und fällt halt auch immer so ein bisschen alles mit der täglichen Verfassung. Ne, du kannst Glück haben. Du kommst mit so viel Schwung aus der Wendung, dass du sagst, boah, jetzt muss ich weiterreiten, halb große Distanz auf den Ochser und fliegen lassen. Und das funktioniert. Beim nächsten Mal funktioniert das nicht. Dann bist du der Größte. Der, dann stehen alle am Rand und sagen, wie kannst du so dahin reiten? Wenn das klappt, sagen alle, boah, immer der springt ja, immer den hast du aber im Zucken. Und viele machen sich da natürlich immer einen riesen Kopf drüber, worüber die alle reden. Ich meine, ich habe das ja auch damals, wir hatten ja mal mit dir dieses Mental-Coaching bei uns da oben im Stübchen. Und da habe ich mich ja dann auch mal dazu gesetzt, weil ich ja wissen wollte, über was machen sich deine Reitschüler eigentlich Sorgen? Da kommt natürlich auch mittlerweile aufgrund meines Alters und Erfahrungsstands so eine gewisse Abgezocktheit dazu, weil ich natürlich auch, setz euch doch mal erstmal drauf und macht's besser. Wenn jemand zu mir kommt und wirklich vernünftige Kritik hat, nehme ich die ja auch an und mache mir da auch Gedanken drüber. Aber du hast natürlich viel diesen Neidfaktor und dieses Rumgeschwafel. Und das ist halt was, wo sich gerade die Mädels heutzutage unheimlich viele Gedanken drüber machen, wo ich auch da stehe, ja, ey, reitet doch einfach mal. Im schlimmsten Fall kriegt ihr einen Fehler. Weiterreiten. Im schlimmsten Fall kriegst du einen Fehler. Einfach mal weiterreiten. Einfach machen. Du lernst es nur über Routine. Du kriegst es nur über Routine, über immer wieder üben, über machen. Dann kriegst du deine Routine. Mit deiner Routine kommt Sicherheit. Mit der Sicherheit kommt Mut und Erfolg. Und mit dem Erfolg kommt irgendwann dann halt auch dein Selbstbewusstsein, dass du sagst, das funktioniert. Und das ist halt einfach, die müssen Parcours reiten ohne Ende. Viele machen sich natürlich auch jetzt mittlerweile viel Gedanken, dass sie schnell hochreiten wollen. Wo ich immer so, muss man gar nicht, es ist lieber, ihr reitet vernünftig erstmal auf der Höhe. Und wenn das funktioniert, dann kann man noch höher reiten, als dass ihr nach drei Runden sagt, oh, ich reite jetzt mal 10 Zentimeter höher und dann fliege ich mitten rein und wir fangen wieder bei null an.
Ja, klar. Dieses Thema Routine, um das nochmal aufzugreifen, das teile ich. Und am Ende Routine, wenn du die einmal hast und weißt, wie es funktioniert, dann kannst du im Grunde nach Schema F auf jedem Turnier immer gleich reiten. Immer der gleiche Ablauf und idealerweise auch immer gleich coole Runden.
Eben. Das ist ja auch was wir auch mit unseren Pferden haben. Ne? Wir haben einen ganz klaren Ablauf dahinter mit Pferd fertig machen, Pferd Schritt reiten. 13 Pferde vorher fängst du an, Dressur zu reiten. 8 Pferde vorher fängst du an zu springen. Du machst kleine Stallsprünge, höhere Stallsprünge, kleine Ochser, breite Ochser, hohe Ochser. Und dann machst du nochmal eine kleine Pause, machst einen Sprung und dann gehst du rein. Und das wissen auch unsere Pferde. Ne? Also da hast du manche, da reitest du die ersten Sprünge, da denkst du dir so, boah, das wird heute nichts. Da ist ja überhaupt nichts dran an Sprit. Dann reitest du deine 3 Runden Schritt, dann wird irgendwann gesagt, hier komm, kannst anfangen, ne, Steilsprung. Und dann galoppierst du und reitest auf den Steilsprung zu und denkst dir so, wo kommt der Sprit her? Ne? Und dann sind die wach, dann wissen die auch, okay, jetzt geht's ab, jetzt geht's los. Und das ist halt einfach, ne, und diese Routine, die brauchen die einfach. Die müssen Runden reiten. Deshalb finde ich es zum Beispiel auch gut mittlerweile. Springreiterwettbewerb habe ich letztes Wochenende gesehen. Ich glaube, 6 oder 7 Hindernisse. Hat aus dem Galopp zu reiten. 50 Zentimeter. Fand ich super für die Kinder. Machen wir auch bei uns im Training auch die kleinen für E-Springreiten bei uns im Sommer draußen Parcours mit 12, 13 Hindernissen. Weil die ersten 4 sind die eh noch nicht in Schwung. Dann kommt irgendwann mal eine Distanz, dann funktioniert das, dann haben die ihren Galopp, dann haben die ihren Rhythmus, dann kommt die Kombination, dann kommt vielleicht nochmal eine Kombination irgendwann. So, und dann sind die letzten 8 Sprünge sind gut. Ja, und dann hören die aber immer mit einem positiven Gefühl mit 8 Hindernissen auf. Und die ersten 1, 2, 3, die kannst du halt, meine Güte, die sind dann in dem Moment geschenkt. Wenn hinterher 8, 9 Hindernisse gut waren, dann kannst du sagen, dein Anfangsrhythmus müssen wir ein bisschen dran arbeiten. So, und nach 4 Wochen funktioniert das. Also da sage ich halt auch meinen Reitschülern immer, ey, Routine, reitet einfach ein paar Runden, dass ihr sicher werdet. Das ist erstmal wichtig.
Ja, sehr interessanter Blickwinkel, auch mit 14 Sprünge, 12, 13, 14 Sprünge, damit die letzten 8 gut und im Flow waren. Richtig klasse.
ja, gerade für die Kleinen ist das halt, finde ich halt wichtig. Und du merkst denen das auch an. Ne? Also die sind dann auf dem Turnier deutlich selbstbewusster, weil da stehen halt Sachen, wo die wissen, da kommen die rüber. Das funktioniert. Da brauchen die sich keine Sorgen machen. Und die reiten bei mir auch schon, wenn die E-Springen reiten, über den Wassergraben. Das ist alles kein Problem. Das ist ein Sprung wie jeder andere auch. Und das machen wir ganz normal mit. Und wir machen dann auch schon mal, dass sie mal so eine kleine Dreifache reiten oder so. Ist ja wie eine Gymnastikreihe im Grunde genommen. Und da haben die aber Spaß dran, ne? Und dann freuen die sich, wenn die das geschafft haben. Dann sind die stolz wie Bolle. Ja, und dann wollen wir, fahren sie los zum E-Springen. Da steht noch nicht mal zur Zweifache. Ja, ist ja super. Die freuen sich immer.
Spitzenmäßig. Alex, lass uns mal auf deinen Vorstandsposten zu sprechen kommen. Jo. Warum entscheidet man sich dafür, sich zur Wahl zu stellen für den ersten Vorsitzenden eines Reitvereins?
Boah, also mein Vater wird sagen, jugendlicher Leichtsinn. War damals eigentlich, also ich war ja schon damals mal als Jugendwart schon mal mit im Vorstand. Bin dann irgendwann als zweiter Vorsitzender wieder mit reingekommen, nachdem ich ein bisschen pausiert hatte. Und dann ist unser damaliger erster Vorsitzender, hat dann familiär und beruflich bedingt gesagt, passt zeitlich nicht mehr so richtig. Und hatte eigentlich damals auch schon so gesagt, boah, Alex, eigentlich könntest du das doch weitermachen. Logisch willst du irgendwo oder willst du natürlich, dass dein Verein so weiter besteht und bestehen kann, wie du ihn kennst und wie du es magst. Logisch musst du auch immer Sachen erneuern und auch mit der Zeit gehen. Da sind wir, glaube ich, bei uns relativ gut aufgestellt, weil wir einen recht jungen Vorstand haben. Ja, es ist halt immer so ein Mischmasch, ne? Zwischen Tradition bewahren und neue Sachen entdecken oder einführen und machen. Und wir hatten halt oder haben ein recht gutes Team im Vorstand damals auch schon gehabt. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, mit der Unterstützung der anderen können wir das machen. Dann mache ich hier den Vorturner und dann muss das aber halt auch laufen. Und das funktioniert zum Glück sehr gut. Klar gibt es mal so die eine oder andere Diskussion, aber auch damit kann ich leben. Und dementsprechend bin ich da eigentlich sehr zufrieden mit.
Ja, und ich meine, man hat ja auch Möglichkeiten, wie du sagst, zu gestalten, Dinge nach vorne zu treiben. Und wie ist das denn für dich dann, so Erwartungen gerecht zu werden oder auch bewusst nicht? Also ich meine, es wird ja dann so sein, dass die Leute, die Mitglieder, wie auch immer, unterschiedliche Erwartungen an dich als ersten Vorsitzenden stellen. Wie gehst du mit Erwartungen um? Oder auch wenn mal Kritik kommt oder du die Erwartungen gar nicht erfüllen willst oder nicht kannst oder was auch immer?
Jetzt, Erwartungshaltung ist bei den meisten Menschen, die erwarten ja, dass du das machst, was sie gerne möchten. Das war bei mir schon immer schwierig, bin ich ehrlich. Schon als kleines Kind habe ich das ungern gemacht. Also ich versuche denen halt auch immer mal so ein bisschen einen anderen Blickwinkel zu geben. Ne, prinzipiell, was ich immer sage ist, ich möchte in erster Linie alles für den Sport. So, es muss für mich immer irgendwo dem Sport dienlich sein. So, weil das ist der Sinn und Zweck. Ich habe auch von Anfang an immer gesagt, Leute, denkt darüber nach. Ich bin in diesen Verein gekommen, weil ich reiten möchte. Nicht, weil ich damals oder weil ich mir damals überlegt habe, vielleicht suchen die ja irgendwann mal irgendjemanden, der den ersten Vorturner dafür sie macht. Und deshalb trete ich da jetzt schon mal ein. Sondern, weil ich reiten möchte. Die wissen auch alle ganz genau, wenn ich auf dem Pferd sitze, brauchen die mit mir keine Diskussion über irgendwelche Vorstandsthemen anfangen. Das gibt's nicht. Und dann kommt direkt nein. Das ist einfach, du musst halt immer, also ich finde immer, man muss auch gucken, es muss Kompromisse geben. Du kannst es ja nicht allen immer recht machen. Das geht nicht. Dann bräuchten wir für 38 Pferde, die bei uns in Kamen stehen, 38 Reithallen. Weil der eine möchte gerne longieren, der andere möchte in Ruhe reiten, der dritte möchte laufen lassen. Funktioniert nicht. Da musst du einfach immer gucken, dass du einen Mittelweg findest und denen vielleicht auch mal die Sichtweise der anderen darlegen. Dass du denen wirklich auch mal erklärst, pass mal auf, kann ich nachvollziehen, ist alles okay, aber versuch es doch mal bitte aus dem und dem Blickwinkel zu betrachten. Und das ist schon was, wo man halt sagen muss, also da versuche ich halt auch immer die Sachen von unterschiedlichsten Seiten mal so zu überdenken und zu überlegen und zu sagen, was können wir da in die... Prinzipiell glaube ich schon, dass wir da auch bei uns im Verein einen ganz guten Weg gefunden haben, dass das alles funktioniert. Also wir versuchen da schon immer die unterschiedlichsten Gesichtspunkte und Aspekte auch zu berücksichtigen und halt wirklich auch alles, ich sag mal, in dem Sinne, dem Sport dienlich zu erledigen.
Ja, klingt nach einer guten Philosophie, wie du das Ganze angehst. Ne? Kompromisse finden, Perspektiven von anderen einnehmen, anderen darlegen und am Ende auch wahrscheinlich über gute, nachvollziehbare Regeln einfach Sachen festzutackern, wie es eben ist.
Also wir haben bei uns, ja, wir haben jetzt ca. 350 Mitglieder. Wir haben einen eigenen Sprühbetrieb bei uns laufen, den wir in Vereinsregie führen. Auf unserer Anlage ca. 100 Pferde geritten. Logisch, im Winter ist das immer eng. Da ist die Halle, da sind Reitstunden, dann kommen noch Lehrgänge dazu, dann kommt nochmal so ein paar Lehrgänge dazu. Und das Problem ist ja immer, die Leute, die nicht in den Reitstunden reiten, die schreien rum, dass Reitstunden sind. Die Leute, die in den Reitstunden reiten, hätten gerne mehr Reitstunden. Die Leute, die im Schulbetrieb reiten, die sind glücklich, dass sie ihre Ponys im Schulbetrieb reiten können. Der andere will aber mittags um 15.30 Uhr sein Pferd longieren. Dummerweise ist da aber dann Schulbetrieb angesetzt vom Montag bis Freitag. Also immer mal so ein bisschen Nachsicht und mal überlegen, dann funktioniert das eigentlich, ne? Also das ist so ein bisschen auch mal immer wieder die Rücksichtnahme auf andere. Dann funktioniert das eigentlich alles recht gut. Dann kann man sich schon nicht beklagen. Also da haben wir bei uns schon gute Möglichkeiten, dass da jeder irgendwie sein Pferd reiten und bewegen kann. Und wenn man mal immer so ein bisschen Rücksicht auf andere nimmt.
Ich finde es jedenfalls toll, dass es Menschen wie dich gibt, die sich eben auch für Vereine engagieren. Ich selber bin auch Geschäftsführerin bei uns im Rodderberger Verein. Und davon lebt ja auch die Vereinswelt. Ne? Die Zahlen und Reitvereine und all das ist deutlich rückläufig. Und deswegen bin ich immer happy, wenn es Menschen gibt, die einfach Lust haben oder sich bereit erklären, sich da einfach zu engagieren. Von daher finde ich das persönlich wirklich super. Der letzte Teil in meinem Podcast besteht immer aus 4 Fragen. Und die erste Frage ist immer besonders spannend für die Hörer, nämlich welchen Mentaltipp möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Boah, gibt es jetzt mehrere, ne? Also erstens mal, es geht immer weiter. Dann Stillstand ist die erste Form vom Rückschritt. Und mein Opa hat immer gesagt, nimm das Leben nicht zu ernst, du überlebst es eh nicht.
Ja, klingt gut.
Da ist was dran. Also immer gucken, überlegen und weiter geht's.
Ja, da höre ich irgendwie wieder diese Leichtigkeit raus.
Ja, es ist ja. Ja, also letzten Endes, es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, Krönchen richten, aufrappeln, weiter geht's. Da ist was dran, ne? Also, ich sag mal, direkt von der Buchse kloppen, überlegen, was muss ich besser machen? Was kann ich, ich sag mal, speziell im Reitsport, bei mir und meinem Pferd, was sollte ich üben? Was sagt mein Trainer vielleicht zu dem Video, wenn er das Video sieht? Hat der vielleicht recht? Könnte das vielleicht funktionieren, was der mir erzählt? Und dann einfach mal probieren. Einfach machen.
Einfach machen.
Das ist gut. Das ist ein Fall, was eine Erfahrung.
Ja, einfach machen, das klingt gut. Alex, jetzt nochmal eine Frage der etwas anderen Art. Wenn heute jemand mit dir ein Jahr lang dabei wäre, so man nennt das Neudeutsch Job-Shadowing, und der wird einfach ein Jahr mit dir mitlaufen, was würde der über dich erfahren und was wird der vor allem von dir lernen, was man so gar nicht vermutet?
Was wird der über mich erfahren? Dass ich ein verdammt strammes Tagesprogramm habe und manchmal aber doch fauler bin, als manche Menschen denken. Also mittlerweile, mein Sofa ist schon schön. Ich liege da gerne. Ansonsten gibt es eigentlich keine großen Geheimnisse, die er finden könnte. Was er von mir lernen würde, ist, glaube ich, dass man trotzdem, auch wenn man einen sehr vollgepackten Terminkalender hat, dass es trotzdem Spaß macht. Und dass es trotzdem schön sein kann, viel um die Ohren zu haben. Gerade mit diesem Sport. Und dass sich halt auch manchmal die kleinen Dinge im Leben einfach lohnen und dass die halt auch schön sein können.
Bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Was ich früher glaubte und heute weiß, ja, dass ich Springreiter bin oder kann. Dass es zumindest meistens funktioniert.
Die letzte Frage ist entspannt für dich, Alex. Die darfst du mir nämlich stellen. Die beantworte ich dir gerne und ich bin ganz gespannt, was du von mir wissen möchtest.
Wie sehr freust du dich denn schon auf unser Turnier?
Ich freue mich riesig auf euer Turnier und ich habe gestern gesessen und überlegt, was ich denn alles bei euch nenne. Und ich komme auf jeden Fall wieder mit 2 Pferden und ich habe noch überlegt, nenne ich das 1,30 zum Abschluss bei euch oder nicht. Ich habe es genannt und ich freue mich da sehr drauf, denn ich habe ganz positiv in Erinnerung mein 1,30 im Oktober, was ich bei euch geritten bin. Das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht und bei euch sind die Bedingungen auch einfach super. Und für mich ist das ja eh immer Heimspiel, mein alter Heimatverein. Ich werde dann bei meinen Eltern wieder ein paar Tage übernachten. Ich weiß, ich habe entweder Claudia und wenn die nicht verfügbar ist, kann ich dich anquatschen zum Abspringen. Also einfach Home-Turf nach Hause kommen. Ich freue mich riesig, Alex.
Sehr schön. Das freut mich zu hören.
Immer Top-Bedingungen.
Ja, da geben wir uns auch sehr viel Mühe für.
Alex, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für das super spannende Gespräch. Ich habe eine ganze Menge über dich noch erfahren dürfen und ich bin mir sicher, dass die Hörer das auch ganz, ganz spannend finden, was du über Leichtigkeit und all das erzählt hast. Und ich sag ganz lieben Dank, dass du heute zu Gast warst.
Immer wieder gerne.
Dann bis ganz bald wieder und spätestens im Mai auf dem Turnier.
Spätestens da sehen wir uns.
Mach's gut, bis dann.
Tschö.